Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem Gespräch und ja, und zur Vorstellung, so ist es sicher viel besser, zur Vorstellung des Inhalts der Zeitschrift Matrix, nicht wahr? Und begrüße ich, ist es richtig? Die Bücher werden vorgestellt, ja. Höre ich jetzt gerade. Darf ich mal sehen? Ja. Es handelt sich um Frau Charlotte Ückert, die eine Kurzprosa-Reihe und Reisegedichte verfasst hat. Sie sind alle versammelt in dem Band unter dem Titel Die Fremde aus Deutschland. Und dann darf ich auch schon immer ankündigen, Entschuldigung, Herrn Erik Griebel, der mit Prosa-Miniaturen aufwartet. Hototo Gisu, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Vielen Dank. Freuen Sie sich bitte jetzt auf Frau Charlotte Ückert. Bitte, Frau Ückert.
Na gut, dann auf mich. Die Fremde aus Deutschland habe ich das im Text genannt. Das sind alles kleine Impressionen über das Thema Fremdheit. Und ich meine, wenn ich reise, bin ich Fremde. Und darauf bezieht sich das. Es sind Reisegedichte aus der anderen Seite der Welt, Tasmanien, Südsee und Thailand. Ich lese zwei, drei aus.
Hast du Tasmanien gesagt?
Ja.
Kannst du eins lesen?
Ja.
Super. Das haben wir nicht abgesprochen. Super.
Ach so, nee, ja, haben wir nicht. Die Wipfel im Wind, mir geben sie Ruhe. Ihr Spiel im Auge scheint endlos. Nur die Hausherrin macht sich Gedanken, wie schnell es brennt. Wohin dann? In den Keller, wo das Feuer über den Kopf rast, oder zum Meer? Wo Funken die Luft verglühen? Zur einzigen Straße nie. Ständig zündelt der Nachbar mit seinen Gartenresten. Die Aborigines sind im Museum, auch Fotos ihrer Nachfahren. Gemixt mit den Zügen der Siedler und Segler machen sie sich auf die Suche nach Spuren, Muscheln, Knüpfwerk, Tanz und was sie Gesang nennen, vergänglich, wenn nicht konserviert, wie alles, was ihnen geschah. Überfall, Vergewaltigung, Tod und die Kinder gestohlen. Was nur mache ich angesichts des Unrechts? Wie traure ich um die jugendlichen Diebe, die aus der alten Welt die neue nicht überlebten? Wegen des Klimas kommen die reichen Mainländer vom Kontinent und suchen sich Häuser auf den Tanzgründen der Alten, den Feldern von Sträflingen einst gerodet und möglichst am Meer, das in die Antarktis führt, wo der Albatros Brauttänze schwingend stolziert. Das Kind träumt von der Fremde. Ein großer Umschlag kam mit der Post kurz vor Weihnachten, beklebt mit fremden Briefmarken. Carla blickte neugierig auf das gebundene Heft, das ihre Mutter herauszog. Auch ein Brief lag dabei. An alle meine Verwandten, las die Mutter. So erfuhr Carla, dass es nicht nur die Großmutter, die Onkel und Tanten gab, sondern auch einen Cousin des Vaters, der nach dem Krieg nach Amerika ausgewandert war. Aus Florida schrieb er, und statt Karl wie ihr Vater hieß er Kurt und trug ihren Namen über den Ozean. Im Heft hatte er eng beschrieben mit Schreibmaschine und auf Matrize vervielfältigt seine Ankunft in Amerika geschildert. Wie schwer es war, erst einmal Englisch zu lernen und dann eine Arbeit zu finden. Aber nun hatte er, der deutsche Ingenieur, gerade eine Anstellung in Florida gefunden. Florida, das Wort kannte Carla aus Illustrierten. Dort fuhren die Hollywood-Schauspieler hin, wenn sie Urlaub machten. Sie wusste auch, wo es lag, denn der Atlas war seit einiger Zeit ihre Lieblingslektüre. Alle Erdteile, Länder, Flüsse, Hauptstädte kannte sie mit Namen und träumte sich mit ihrem Finger dahin. Natürlich würde sie den Onkel besuchen. Zunächst in den großen Ferien. Er war bestimmt reich und dass er eigene Kinder hatte, vergaß sie in ihrer Vorstellung. Vielleicht würde er sie so mögen, dass er sie adoptierte und sie nicht mehr zurück müsste. Und wer weiß, vielleicht würde ein Hollywood-Regisseur sie eines Tages entdecken. Wir sind froh, es geschafft zu haben, las die Mutter, aber das sollt ihr wissen, es ist nirgendwo so schön wie in der Heimat. Wir sparen schon, um in 1-2 Jahren zu Besuch zu kommen. Die wunderbare Landschaft dort fehlt uns. Carla wunderte sich. Was sollte daran schön sein? Nicht mal Hügel, nur Bäume, Felder, langweilige Dörfer. Dagegen Florida. Die Spur im Sand. Nach einer Weile, die ich im nassen Sand gelaufen war, merkte ich, dass ich immer einer Spur folgte. Es war der Abdruck nackter Füße, die ich mit jedem Schritt vergrößerte. Ich setzte meine Ferse in den kleinen, rundlichen Abdruck und krallte mit meinen Zehen darüber hin. So ging es Schritt für Schritt. Als ich mich umdrehte, sah ich nur noch die Spur meiner Füße. Die kleinen Abdrücke vor mir hatte ich vereinnahmt. Es musste ein kleines Kind gewesen sein, das hier gelaufen war. Ich stellte meinen Fuß Schuhgröße 39 daneben und schätzte 32, 34. Ich wunderte mich, was ein Kind hier allein am menschenleeren Strand machte. Ich sah niemanden vor mir, nur die Spur, die plötzlich abbog und sich in den Wellen verlor. Dorthin wollte ich nicht folgen. Nichts war zu sehen außer den eintönig rollenden Wellen. Weiter lief ich, mein Herz klopfte. Aus dem Wasser führten plötzlich Schritte. Schuhspuren größer als meine Füße. Die Spur führte den nassen Sand hoch und verlor sich oben, wo er trocken und pulverig wurde. Mir war unheimlich. Doch dann sah ich das Kind am Boden sitzen, kurz vorm Dünensaum. Es zog sich gerade Turnschuhe aus, die viel zu groß und schwer von nassem Sand waren. Als es mich sah, stand es schnell auf und rannte barfuß, die Schuhe schwenkend, in die Dünen. Noch ein kurzer Prosatext, die Sage von der Vogelkoje. Sie wissen, Vogelkojen gibt es an der Nordsee, zum Beispiel auf Sylt. Einst war ich eine der Enten, eine Stockente, eine Spießente, eine Tafelente, eine Trauerente. Alle Rollen habe ich gespielt. Welche mir die liebste war? Nicht die Lockente gezähmt, die Flügel gestutzt, die auf die anderen wartet. Nicht die im Anflug auf das kleine Paradies, den süßen See, wo ich mir das Salz aus dem Gefieder spülen konnte. Nein, am liebsten war ich die auf dem Weg, die auf der Wasserstraße, die zu einem unbekannten Ziel führte. Ich hatte die Abzweigung vom See aus gefunden. Futter und Gefährten zogen mich voran. Sogar der Beobachter am Weg störte mich nicht. Einer schaute nach mir, achtete auf mich, das war gut. Ich schwamm den ruhigen Weg im trüben Wasser. Keine Welle schreckte mich hier wie draußen auf dem wilden Meer. Ich wusste, was mich erwartete. Ich roch das Futter. Ich freute mich am bunten Glanz der Gefährten, die von der Ferne winkten und auf mich warteten. Ein wenig wunderte ich mich, dass sie mir nicht entgegenkamen. Sie schienen wie festgebunden. Aber muss man das Schöne nicht immer suchen? Es erobern, indem man sich bewundernd nähert? Es roch nach Rauch, die Pfeife des Beobachters. Er bewegte sich am Ufer des Wassers, wie ich oben darauf. War er es, der mich zog? Der Weg wurde schmaler. Ja, er führte zu einem Ziel. Am meisten hasste ich die Rolle dessen, der da saß am Ende. Zwar hieß er Wärter, war ein Mensch, aber er hatte selten Gefährten. Es hieß, es sei ein Geruch an ihm, der die anderen fernhielt. Nur nicht die ahnungslose Ente, die ich am liebsten war. Aber ist jetzt klar, warum so viele Menschen hierher kommen, um den Entenhalsumdreher noch einmal zu sehen? Wie die Wildenten damals kommen sie von weit her und glauben, alles sei harmlos. Als Abschied, als Abschluss noch aus dem Thailand-Zyklus zwei Gedichte. Eins. Gut. Grauer Himmel, trotzdem Schweiß. Im Regengefängnis stehen und schwitzen, schwitzen. Der Chefkoch auf dem Moped fährt donnernd zur Arbeit, dass es spritzt und blitzt. Touristinnen heben die Röcke über Pfützen. Danke Ihnen.
Hallo? Ja. Ja, vielen Dank. Das waren poetische Impressionen von Reisenden. Jetzt ist inzwischen zu uns gestoßen Frau Irma Schukaschwili. Ja, so ist es. Und das ist für mich jetzt auch überraschend, denn jetzt haben wir Texte, die übersetzt worden sind aus dem Georgischen, ist das richtig?
Ja.
Oh, ich habe heute schon einen großartigen Georgier gehört, Herrn Dato
Barakatze heißt er.
Barakatze. Ja, das ist eine großartige Sache. Wir stoßen hier auf interessante Texte. Ich glaube, dass das für Deutschland, den deutschsprachigen Raum insgesamt, eine Neuerung ist, dass wir da ein Neuland erobert haben mit Trajan Popp, der sich dieser Literatur zugewandt hat. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt diese Frau Irma Schulaschwili vorziehen vor dem Herrn, den wir vorhin angekündigt haben, denn Lady is first. Ne? Bitte.
Vielen Dank. Ich stand einfach an der falschen Stelle. Ja, ich spreche Deutsch. Und vielen Dank an meinen Verleger, Herr Popp. Er hat mein zweites Buch herausgegeben, und zwar zweisprachig. Und das freut mich besonders. Ich lese jetzt zwei Gedichte aus dem Buch. Und zwar das erste Gedicht, Bäume. Ein Natur- und Liebesgedicht. Diese Bäume, schau dir bloß diese Bäume an. Wie kann man sie einfach nicht bemerken? Wie kann man ihr Grün wortlos schlucken? Wie kann man an ihnen vorüberlaufen und sich nicht wundern? Den Kopf heben und nicht total erstaunt sein? Wie kann man in den Augen die frischen Farben blühen lassen und die Welt danach noch normal wahrnehmen? Ich bin genauso wie diese Bäume, die du vor unserem Haus gepflanzt hast. Ich bin genauso wie sie in die Höhe gewachsen. Ich möchte genauso wie sie den ganzen Tag lang meine Augen zum Himmel richten. Ich möchte, dass Grün auf meinen Schultern gut aussieht, und ich möchte etwas Braun an meinen Füßen, das an meinen Fußsohlen Erdschollen kleben, damit ich für immer nahe bei der Erde bleibe, auch wenn ich weit fort bin. Damit ich mir die Gräser ringsum zu Freunden mache und ihnen mit einem Mund voller Erde erzählen kann, wie die Liebe mich erwachsen gemacht hat. Vielen Dank. Also die Gedichte wurden von Sabine Schiffner nachgedichtet, mit mir zusammen übersetzt und dann von ihr nachgedichtet. Ich lese jetzt als zweites Gedicht ein politisches Gedicht. Ich komme aus Georgien, wie hier erwähnt wurde, und die Welt weiß das, dass 20% unseres Territoriums okkupiert wurde. Und das Gedicht heißt Geschichte von 5 Tagen und 5 Fingern nach dem kaukasischen 5-Tagen-Krieg 2008. Also das Gedicht habe ich vor 2 Jahren geschrieben. Meine Hände sind vermint. Meine zerbombten Hände. Meine okkupierten Hände. Meine blutverschmierten Hände. Meine erdverschmierten Hände. Meine unglücklichen Hände. Meine fünffingrigen Hände. Und ich weiß nicht mehr, wo ich sie hinstecken soll. Vor meinen Augen trage ich eine Binde, damit ich die verbrannten Felder nicht sehen muss. Die in Flammen stehenden Wälder, die entwürdigten Gärten und Häuser, die entwürdigten Mädchen, die entwürdigten Helden, die entwürdigten Herzen. Okkupiert ist meine Hoffnung, liquidiert ist meine Hoffnung, eingefangen in 5 Fingern ist meine Hoffnung. Eingefangen in 5 Fingern ist meine Geschichte. Sie brennt und verbrennt mein Herz mit. Sie brennt und lässt mein Blut sieden. Sie brennt und ruft mir mit heiserer Stimme zu, lauf weiter, offenen Auges. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Irma Jolaschwili. Hallo, hört man mich? Geht, ja? So, Dankeschön. Vielen Dank. Ebenso große Poesie. Ja. Auch eine eigene Art des Gestaltens, wie mir aufgefallen ist, nicht wahr? Weil hier so konzentriert gearbeitet wird an einem ganz bestimmten Gegenstand jeweils und dort alles ausgelotet wird, was man sich so denken kann. Das ist sehr interessant. Jetzt darf man den Herrn, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
Ja, Erik Giebel,
ja,
um es
ja,
jetzt
Herr
auch mal
Giebel,
richtig bitten, zu sagen. Ganz kurz zu dem Titel Hototogisu, das ist der japanische Kuckuck, ist eine Literaturzeitschrift in Tokio gewesen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und war eines der Pseudonyme des Haiku-Dichters Shiki. Aber die Geschichte, die ich jetzt anfange zu lesen, mehr Zeit ist nicht, geht nicht um Japan, wäre die erste Geschichte, es ist eine der letzten Geschichten und tatsächlich geht sie um Tasmanien, das ist witzig, witziger Zufall. Gogol in Tasmanien. Bei seiner Reise durch Europa zwischen 1836 und 1838 war der Manisch vor seinem Namen und seiner Herkunft als Ukrainer mit kosakischem Ursprung davonlaufende, sich zur russischen Literatur hingezogen fühlende Nikolai Gogol durch einen Artikel in der Wiener Zeitung auf die Tierwelt im sehr weit entfernten New South Wales aufmerksam geworden, jener ab 1770 vollzogenen englischen Inbesitznahme, der über Jahrhunderte als Gegengewicht zur Landmasse auf der nördlichen Halbkugel vermuteten Terra Australis Incognita und insbesondere im noch weiter entfernten, bereits 1642 vom Niederländer Abel Tasman entdeckten Van Diemen's Land, einer Insel, wie weitere Expeditionen im Lauf der Zeit belegten, und die erst nach Gogols Tod den Namen seines Entdeckers bekommen sollte. Beschäftigte sich der Artikel mit der gesamten Breite der spektakulären, doch weitgehend unerforschten Tierwelt. Er listete unter anderem Wallabies, Wallaroos, Wombats, tasmanischer Tiger, tasmanischer Teufel, Schnabeltiere und Echidnas auf. Fokussierte sich Gogols Aufmerksamkeit auf die detaillierte Darstellung des Ameisenigels, einer der beiden Vertreter der zur Ordnung der Kloakentieren gehörenden Säugetiere, die Eier ablegen und auch sonst durchaus ein seltsames Verhalten an den Tag legen, das noch über ein Jahrhundert an Forschungsarbeit benötigen würde, bevor die Wissenschaftler wenigstens die wesentlichen Aspekte der Fortpflanzung dieser Spezies verstünden. Von der langen Nase des Igels mag es in Wirklichkeit auch ein langer Schnabel gewesen sein, auf dem die Nasenlöcher saßen, konnte der Schriftsteller sich nur schwerlich abwenden. Immer wieder musste er hinschauen und hatte das Gefühl, wie in einem Spiegel seine misslich geformte Nase, lang und spitz wie sie war, zu erblicken. Gogol war erschöpft. Er hatte in letzter Zeit seine ganze Kraft darauf verwendet, seine körperlichen Defizite, wie sie zuvorderst durch das übel proportionierte Riechorgan zum Vorschein kamen, umzulenken und Kraft seiner Fantasie und Wortgewandtheit in eine absurd erscheinende Erzählung zu verwandeln, die später als erster Beleg eines Surrealismus in der russischen Literatur gelten würde. Er griff mit der Hand an die Nase, drückte sie vergeblich Richtung Hinterkopf, so wie er es seit seiner Kindheit ebenso oft wie vergeblich getan hatte. Und insbesondere auch bei der Niederschrift der Nase dieser zuletzt veröffentlichten Erzählung immer dann, wenn er ins Stocken geraten war und glaubte, auf dem Pfad der Imagination nicht weitergehen zu können, weil ihm etwas den Weg zu versperren schien und es aussah, als müsse er unerledigter Dinge wieder zurückkehren in die Niederung seines Lebens, indem er als Jugendlicher ständigen Spott seiner Mitschüler ausgesetzt war, seines kleinen Wuchses, seiner Krummheit, seiner fleckigen Haut und seiner Nase wegen. Könnte er sie nicht hineinpressen in die Tiefe seines Gesichts? Zurück in die Höhle mit dem verdammten Ding. Er verschob den Knorpel, bis er den Schmerz des Unmöglichen spürte. Festgewachsen, unverschieblich, er begann lauthals zu lachen. Ja, danke.
Ja, auch ich danke jetzt für diesen Vortrag. Also, es ist Exotik. Noch 5 Minuten sehe ich. Exotik ist ja auch das, was der Verlag tut, muss ich hier an dieser Stelle erwähnen. Trajan Pop Verlag, das sollte man sich merken. Das sind tatsächlich insgesamt Entdeckungen, wie man feststellt, die so schnell nicht woanders auftauchen. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Vielleicht darf ich doch noch mal auf Slavomir Gvozdenovic aufmerksam machen, der auch ein solcher exotischer Autor zu sein scheint, allerdings ein Serbe in Rumänien, der sich für die serbische Literatur dort stark macht. Aber nicht nur das, sondern der auch in Rumänien politisch wirksam ist, indem er für die Minderheit der Serben dort eintritt. Ich will hier nur ein Gedicht vortragen. Eines Tages werden wir in den Wald nicht mehr gehen, eines Tages werden wir an das Wasser nicht gehen, nicht in den Garten und nicht auf den Weinberg werden an einem Tage wir gehen. Eines Tages werden wir ins Frühjahr nicht mehr zurückkehren. Wir werden mit den Auerhähnen, den Bienen, der Achtung gebietenden Schwalbe, dem Starr in Kriege nicht ziehen. An jenem Tag werden wir ermüdet sein, die Gestirne und die geflügelten Frauen von unseren Morgen, von unseren Liedern, von unserer Freiheit, von unseren lyrischen Komplikationen, von den hunderten Jahren, den Kriegen, den Fehlern. Wir werden nicht mehr mit Fingern auf Feinde und Sprösslinge zeigen, nur auf uns selbst, an einem ganz gewöhnlichen Tag. Ja, wir kehrten verwundert zurück in die Welt, das ist der Titel, Übersetzungen aus dem Serbischen von Bettina Würmann und Johann Lippet und meiner Wenigkeit Peter Gerisch. Die Bilder, die hier zu finden sind, sind von einem Polen, Patrick Lewkowicz, der ein ganz hervorragend, auch eine Entdeckung ist für den Verlag und für Deutschland, denn das sind einmalige Bilder, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch ein paar Sekunden habe, die beginnen damit, dass der Maler einen Punkt fixiert, aber im Kopf schon das gesamte Bild hat und jetzt mit einer Linie, alleine ohne abzusetzen, aus einer Linie dieses Bild macht. Stellen Sie sich das vor. Und das ist ja auf einem der Covern drauf. Ja? Das sind also Autoren, 4 Autoren, die, wie ich meine, das Glück haben, mit einer solchen großartigen Zeichnung versehen zu sein auf dem Cover. So, ist das jetzt, haben wir noch Zeit? Weiß nicht. Noch? Ist schon, ja?
Gut, ist schon halb. Gut, dann danke ich ganz, ganz herzlich. Alles Gute Ihnen, noch einen schönen Aufenthalt hier in dieser schönen Buchmesse. Danke.
Vielen Dank.
Danke auch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.